Wir sind vor der Pause stehen geblieben beim Datum der Landung der Arche auf dem Ararat. Kapitel 8, Vers 4. Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Auf dem Blatt habe ich vermerkt, der Ararat liegt auf seine höchste Spitze auf 5165 Metern über Meer. Er ist übrigens ein vulkanischer Berg. Also den muss man sich nicht vorsintflutlich vorstellen, sondern in der Flut und ihren Katastrophen entstanden. Nun ist Folgendes. Der 17.7., das ist der 17. Abib. Abib, das ist der Monat, wie er früher in der Bibel genannt wird, in der späteren Bibel, im Buch Nehemia und so, wird er Nissan genannt, der gleiche Monat. Das war der siebte Monat bis zum Auszug aus Ägypten. Da hat man dann geändert. In 2. Mose 12, Vers 2 sagte nämlich Gott zu Mose, dieser Monat, der Monat Abib, soll euch der erste der Monate sein. Da ist die Zeitrechnung geändert worden. Also aus dem siebten Monat ist der erste Monat geworden. Mit dem Auszug aus Ägypten. Nun, das ist die Erklärung, warum man im Judentum noch heute zwei Kalender hat. Man hat den alten Kalender immer noch und der rechnet ab der Tag-Nacht-Gleiche im Herbst. Das ist der Kalender ab Erschaffung der Welt. Und dann hat man den anderen Kalender ab der Tag-Nacht-Gleiche im Frühjahr. Und das ist der Kalender ab dem Auszug aus Ägypten. So können die Juden zweimal im Jahr eigentlich Neujahr feiern. Und wenn sie irgendwo im Ausland leben, eigentlich dreimal, oder? Ja, Beste muss man feiern, wie sie fallen, sagt man. Gut, also, wir haben eigentlich zwei Zählungen in der Bibel. Die eine ab Erschaffung der Welt und die andere ab der Erlösung aus Ägypten. Nun, aber auch weiterhin, auch nach dem Auszug aus Ägypten, war immer noch der 1.7., also im Herbst, wurde gefeiert als der Neujahrstag. Also wenn die Juden Rosh Hashanah feiern, dann machen das immer noch nach dem Alten. Da feiert man die Erschaffung der Welt. Also 1. Mose 1, das fällt auf den Herbst, nur so nebenbei gesagt. In die Zeit der Baumfrüchte und so weiter. Nun, aber der 17.7. in 1. Mose 8, das bedeutet, die Arche ist gelandet genau am Auferstehungstag Christi. Denn Christus wurde am 15. Nissan, wurde er gekreuzigt. Am dritten Tag ist er auferstanden, 15., 16., 17. Nissan. Und nun, wenn wir gesehen haben, die Arche ist ein Bild von Christus, der durch das Gericht Gottes hindurchgegangen ist, dann ist das Ruhen auf dem Berg Ararat gewissermaßen das Ende. Hinweis auf die Auferstehung Christi. Alles ist erfüllt. 17.7. Ausgerechnet, das ist später der Auferstehungstag Christi geworden. Und das Ganze wird eigentlich noch augenfälliger in 1. Petrus 3, Vers 18 bis 22. Da spricht Petrus über die Sintflut. Und dann sagt er, welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Da macht er einen Vergleich zwischen Sintflut und Taufe. Das ist für uns schwierig zu verstehen, oder? Was hat Taufe und Sintflut miteinander zu tun? Sehr viel. Was bedeutet die Taufe? Der Täufling wird ins Wasser untergetaucht. Das bedeutet, ich bin gestorben mit Christus. Sein Tod ist mein Tod. Aber Christus ist wieder auferstanden, er ist aus dem Wasser herausgekommen. Darum ich bin mit Christus auferstanden. Das bedeutet die Taufe. Und Petrus nennt das dort in 1. Petrus 3 ein Gegenbild, griechisch Antitypos. Das Wort Antitypos heißt ein anderes Bild für das Gleiche. Das heißt, sowohl Sintflut als auch die Taufe, sie sind Bilder. Die Realität ist die der Tod und die Auferstehung Christi. Aber auch da interessant, also der Vergleich, Petrus selber verbringt die Sintflut in Verbindung mit Tod und Auferstehung Christi, dargestellt in der Taufe. So wie die Arche durch das Wasser hindurchging und dann landete auf der Arche, auf dem Ararat, Auferstehung. Ich habe auf dem Blatt noch angegeben. Nein, das lassen wir. Das könnt ihr selber nachlesen. Das habe ich ja schon gesagt. Nun, die Bildersprache ist schon beeindruckend und es ist nicht so, dass wir später quasi das jetzt hineinprojizieren müssen, sondern Gott hat diese Bilder so geplant, damit sie uns dann einmal Jesus Christus und sein Werk am Kreuz verständlicher machen. Mit diesen konkreten Bildern können wir diese Dinge besser fassen. Und es ist auch nicht die Erfindung von gewissen Theologen, sondern wir sehen, selbst Petrus im Neuen Testament macht diese Übertragungen. Das ist die Rechtfertigung, dass wir überhaupt so etwas tun dürfen. In Kapitel 8 lesen wir dann, wie Noah aus der Arche ausgestiegen ist, einen Altar gebaut hat und da hat er reine Tiere geopfert. Von den reinen musste er ja 7 Tiere nehmen, nicht nur 2, ein Pärchen. 3 Pärchen konnte er freilassen, so hatten die reinen Tiere eine bessere Ausgangslage für die Verbreitung und ein Tier konnte er opfern. Und da heißt es 1,8 Vers 21, und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Dieser liebliche Geruch heißt auf Hebräisch Reach Nichoach. Reach ist Geruch, Nichoach lieblich oder Ruhe, Duft der Ruhe. Merken wir die Anspielung auf den Namen Noach. Noah, sagt man auf Hebräisch, Noach. Und sein Opfer war ein Duft Nichoach. Noach und Nichoach. Es gibt noch mehr solche Wortspiele. Zum Beispiel auch haben wir Kapitel 8, Vers 4, die Arche ruhte. Auch dort ist wieder ein Wort, das an den Namen Noach erinnert, im Hebräischen. Und so gibt es noch mehr solche. Aber das ist das wichtige, ganz wichtige Beispiel. Noach heißt Ruhe und sein Opfer gab einen Duft der Ruhe. Nun, auch das weist auf Jesus Christus hin. Wir können sagen, Gott ist durch das Opfer Jesu Christi so vollständig verherrlicht worden, befriedigt worden, dass Gott in diesem Opfer zur Ruhe gekommen ist. Und das ist die Grundlage, dass wir heute Heilssicherheit und Heilsgewissheit verkünden können. Ein Dichter hat es so ausgedrückt, da wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Also, wenn Gott durch das Opfer von Jesus Christus so zur Ruhe gekommen ist, dann darf jeder Gläubige das auch und darf wissen, also ist keinerlei Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Und da sagt Gott, aufgrund dieses Duftes der Ruhe, nicht mehr soll seine Sintflut stattfinden. Und neutestamentlich Römer 8, Vers 1, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Wir kommen zu einem letzten Punkt, Verbindung mit Kapitel 8. Also, Von diesen 8 Überlebenden, die aus der Arche ausgestiegen sind, hat sich in der Folge, gemäß Bibel, die gesamte Menschheit heute von etwa 6 Milliarden Menschen ergeben. Nun, Bevölkerungsstatistik ist in diesem Zusammenhang interessant. Wenn wir nämlich eine gewisse Annahme machen für ein Bevölkerungswachstum, dann reichen etwa 5000 Jahre, um von 8 Menschen auf 6 Milliarden zu kommen. Und zwar ist das ein relativ gering angesetztes Bevölkerungswachstum, das eben Rechnung trägt, dass es auch immer wieder viel Kriege gab, Hungersnöte gegeben hat, Seuchen gegeben hat. Das muss alles mit berücksichtigt werden. Und dann reicht diese Zeit von Noah bis heute wunderbar, um diese 6 Milliarden Menschen hinzukriegen. Aber gehen wir davon aus, dass der Mensch evolutionistisch vor 1 Million Jahre oder sogar noch früher entstanden sei, dann kommen wir in höchste Probleme, dass es heute nur 6 Milliarden gibt. Es müssten unzählige Milliarden Menschen geben. Und es müssten auch viel, viel mehr Überreste von früheren Menschen gefunden werden. Aber wir finden viel zu wenig. Also dass man annehmen könnte, dass so viele Tausende von Milliarden Menschen, das müsste man einsetzen, jemals gelebt hätten. Also gerade die Tatsache der heutigen Menschheit ist eine interessante Bestätigung für die Historizität der Sintflut. Ich verweise darauf, da auf ein Kapitel von Whitcomb und Morris in dem Buch Die Sintflut, Seite 410 und folgende. Da wird das ausgeführt über Bevölkerungsstatistik. Natürlich, das enthält manche Annahmen und so, aber es gibt so ein Größenverhältnis. Rein gefühlsmäßig käme man ja nicht auf die Idee. Auch da wieder nicht. Nun, aber was man sich noch überlegen kann bei diesen Überlegungen von Bevölkerungsstatistik, da kommt man zum Schluss, dass heute etwa so viele Menschen leben, wie seit Noah je gelebt haben. Und das finde ich schon ganz, ganz eindrücklich. Warum? In Verbindung mit der Weltmission. Das heißt, wir können vielleicht die Hälfte der Menschheit seit Noah könnten wir heute mit dem Evangelium erreichen. Nur schon in unserer heutigen Zeit. Ich rede jetzt nicht von den letzten 2000 Jahren. Und gerade in unserer heutigen Zeit haben wir die Massenmedien, Fernseh und Radio, wo wir wirklich entfernteste Länder, auch verschlossene Länder mit der frohen Botschaft erreichen können. Also das zeigt auch, wie Gott in seinem Plan, in seiner Voraussicht der Entwicklung der Zivilisation, das hat er alles im Blickfeld gehabt. In dieser Zeit der Gnade vor der Wiederkunft Christi, da wird die Hälfte der Menschheit nach Noah leben und sie könnten erreicht werden. Nur die Frage ist, was tun wir dafür? Aber das macht uns natürlich unwahrscheinlich verantwortlich. Übrigens, bei dieser Bevölkerungsstatistik kommt man auch etwa zum Schluss zur Zeit der Evangelien, also vor 2000 Jahren, da hat es vielleicht weltweit etwa 350 Millionen Menschen gegeben. Das ist nicht gerade viel, oder? Wenn man denkt, heute in China rechnet man zwischen 60 bis 80 Millionen echten Gläubigen. Das wäre damals, ja, sagen wir, fast ein Viertel der Menschheit gewesen, bekehrt und errettet. Aber das zeigt auch etwas von diesen Dimensionen. Und vielleicht etwa jeder sechste Mensch auf der Welt ist heute ein Chinese. Auch interessant, diese Überlegung. Irgendwie muss Gott die Chinesen ganz besonders lieben, darum hat er so viele gemacht. Ja gut, aber es gibt auch viele Europäer. Ja, das ist so nebenbei. 1. Mose 9, der Bund mit Noah. Das Kapitel beginnt mit Segen. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihm: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Also aufgrund des Opfers von Noah verspricht Gott kein solches Gericht mehr. Und aufgrund des Opfers kann er segnen. Und das zeigt uns auch, nur aufgrund des Opfers von Jesus Christus können wir Gesegnete sein. Epheser 1, Vers 3, da schreibt Paulus aus dem Gefängnis in Rom: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, in Christus und so weiter. In Christus. Segen. Hier ist der Segen die Vermehrung der Menschheit. Also es ist ein Segen, dass es viele Menschen gegeben hat. Und wir müssen daran weiterhin festhalten, Menschenleben ist ein Segen. Kinder sind ein Segen Gottes. Nun, in unserer Gesellschaft fasst man das anders auf. Und weltweit werden ja heute über 50 Millionen Kinder durch Abtreibung ermordet. Im Jahr. Im Jahr. Das sind so viele Tote wie während des ganzen Zweiten Weltkrieges. Und wer schreit auf? Aber das sind doch Dimensionen. Wenn man das vergleicht zur Zeit Jesu Christi, 50 Millionen, das war ein Siebtel der Menschheit. Jedes Jahr, ratsch, weg. Und wehe, man äußert sich da öffentlich gegen Abtreibung. Kann man dann böse Erfahrungen machen oder mindestens ein mitleidiges Lächeln quittieren. In 1. Mose 9, Vers 3 bis 4 erlaubt Gott den Fleischgenuss. Allerdings mit der Einschränkung ohne Blut. Das ist eine Neuerung, denn in 1. Mose 1 am Schluss haben wir letztes Mal gesehen, 29 bis 30, da hat Gott den ersten Menschen den Pflanzengenuss erlaubt, aber mit der Einschränkung ohne den Baum der Erkenntnis. Jetzt wird der Speisezettel erweitert, auch das Fleisch dürft ihr essen, aber das Blut nicht. In Apostelgeschichte 15, 20 und 29 und 21, Vers 25 wird das neutestamentlich wieder aufgenommen und wird dort erklärt, das gilt auch für die Heidenchristen. Und warum? Weil das eben nicht ein jüdisches Gebot vom Bund am Sinai ist, sondern das war ein Gebot aus dem Bund von Gott mit Noah. Und der noachitische Bund, den wir hier finden in 1. Mose 9, werden wir gleich noch sehen, war ein Bund mit der ganzen Menschheit. Und der hat nicht aufgehört. Während der Bund vom Sinai war geschlossen mit Israel. Und darum, wenn heute Menschen versuchen, Gläubige unter jüdische Gesetze vom Sinai zu bringen, dann begehen sie ein Vergehen. Der Bund vom Sinai ist gar nicht für Nichtjuden. Der ist nur mit Israel geschlossen worden. Und das wurde eben geklärt in Apostelgeschichte 15. Aber das Noachitische, das wurde auch herausgearbeitet. Also Gott möchte immer wieder den Gehorsam testen, alle Pflanzen, aber ohne Baum der Erkenntnis. Alles Fleisch, aber bitte nicht das Blut als Genussmittel verwenden. Und damit sollte die Menschheit lernen, durch Fleischgenuss, ich kann leben, weil ein anderer für mich das Leben gelassen hat. Und das Blut wird dann nicht benutzt als gewöhnliches Genussmittel, sondern wird beim Schlachten abfließen. Damit können wir ausdrücken, wir haben vor dem Blut eine Wertschätzung und Achtung, denn unser Erlöser konnte uns nur durch sein geflossenes Blut erlösen. Dann 9, Vers 5. Und wahrlich, euer Blut nach euren Seelen werde ich fordern. Von jedem Tier werde ich es fordern und von der Hand jedes Menschen. von der Hand eines jeden seines Bruders werde ich die Seelen des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Hier haben wir die Einsetzung der Todesstrafe. Aber nicht für irgendwas, sondern für Mord. Also die Einsetzung, Gott sagt, wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet, dann muss der Mensch sein Blut vergießen. Man kann also nicht die Verantwortung abschieben und sagen, ja, das passt in unsere aufgeklärte Gesellschaft nicht mehr hinein. Es gibt vielleicht noch einige Amerikaner, die das tun, aber die waren wahrscheinlich immer ein bisschen hinter dem Mond. Sie sind auch die Ersten gewesen, die auf dem Mond auf der Vorderseite gelandet sind. Aber das passt nicht mehr in eine aufgeklärte Welt. Vielleicht könnte man auch sagen, dann soll Gott dazu sehen. Aber Gott sagt, nein, ihr müsst das juristische Problem lösen. Und im Römerbrief, Kapitel 13, wird das wieder aufgenommen und Paulus sagt, die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst. Das heißt, die Obrigkeit hat Schwertgewalt. Römer 13, Vers 4. Dann in den Versen 8 bis 17 wird erklärt, der Bund wurde mit der ganzen Menschheit geschlossen. Der Bund ist ewig, Vers 12 und 16, und weltweit gültig, Vers 16. Jedes lebendige Wesen von allem, das auf Erden ist. Es gibt hier ein Symbol für den Bund, und das ist der Regenbogen. Der Regenbogen. Der Regenbogen hat die Menschen zu allen Zeiten immer wieder beschäftigt, fasziniert. Und auch uns geht es so. Wir können denken, Gott hat den Regenbogen wirklich eingesetzt. Das soll erinnern an diesen Bund Gottes mit Noah. Keine Sintflut mehr. Aufgrund des Opfers mit dem Duft der Ruhe. Und da kann ein Gläubiger daran denken, wenn ich den Regenbogen sehe, dann denke ich, kann ich immer wieder daran denken, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Nie mehr, nie mehr. Schön, oder? Und dann kommt die Prophetie von Noah. Noah, dieser gerechte, treue Mensch, Mann, nach der Sintflut wird er Ackerbauer und der Alkohol wird ihm zum Fallstrick. Schon tragisch. Er betrinkt sich und entblößt sich dann in seinem Zelt. Ham geht hinein und verachtet zutiefst seinen dummen Vater. Aus seiner Sicht. Aber die beiden anderen Söhne, als sie das hören, die gehen nicht auf das Gespött ein von Ham. Und sie gehen rückwärts ins Zelt hinein und decken ihren Vater zu. Und dann kommt Noah wieder zur Besinnung und es wird ihm erzählt, was geschehen ist. Und dann hat er als Prophet Aussprüche getan. 9, Vers 25. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Diese Prophetie gibt in großen Linien die Geschichte der Menschheit wieder. Also Ham wird in seinem Nachkommen, Kanaan, verflucht. Ein Knecht der Knechte. Das heißt, der ausgesprochene Knecht par excellence. Nun ist es interessant, nach der Sintflut, wer hat die ersten zivilisatorischen Leistungen erbracht? Das waren die Hamiten. Denn höchstwahrscheinlich waren die Sumerer Hamiten. Und wenig später nach der Sintflut haben die Sumerer eine Zivilisationsexplosion bewirkt. Plötzlich ist da eine Zivilisation da, wenn man gräbt, die Archäologen graben im Irak, plötzlich kommt eine Hochzivilisation ans Licht und man hat keine Vorstufen dazu wirklich. Plötzlich. Und In den Fachbüchern kann man immer wieder lesen, die Sumerer, die seien nach Südirak eingewandert, von woanders her. Aber sie finden kein Buch, wo steht, woher sie gekommen sind. Und man hat auch keinen Ort gefunden, wo die vorsumerische Kultur greifbar wäre. Also am besten lässt man die Sumerer dort, wo sie sind, und sagt, die haben noch so viel Wissen gehabt von Noah her, der ja fähig war, ein gigantisches Schiff zu bauen, dass sie plötzlich ihre Kultur bauen konnten. Und dann etwas Zeit verschoben in Ägypten. Wir werden gleich sehen, die Ägypter sind auch Hamiten. Hochkultur. Aber merken wir, die sind vom Ararat ausgewandert, in der heutigen Türkei, in den Südirak. Dort ist der Turm von Babel gebaut worden. Dann kam die Sprachverwirrung. Und kurz nach der Sprachverwirrung, die im Gebiet von Südirak geblieben sind, die Sumerer, die haben eine Kultur entwickelt. Aber die Ägypter mussten weiter wandern bis ins Niltal. Und darum kam die Kultur dort etwas Zeit verschoben. Und nochmals Zeit verschoben im Industal, in Indien. Aber in Europa geht es noch ganz lang, denn da war die Eiszeit. Auch als eine Folge der Sintflut. Und da musste man unter diesen unwirtlichen Umständen kämpfen und in Höhlen überleben und dort schöne Malereien machen. Dort konnten sie sich zivilisatorisch auslassen. Aber die Europäer, die blieben noch lange zurück. Aber Ham in Ägypten hat eine hohe Zivilisation, die ägyptische Zivilisation, geliefert. Und dann, was haben die Semiten und die Japhetiten gemacht? Wir werden gleich noch sehen, von Japhet stammen besonders die Europäer ab. Die haben das später alles übernommen. Alles übernommen. Die haben, Ham hat der Welt die Urzivilisation geschenkt und ist gewissermaßen zum Knecht der Knechte geworden für die ganze Welt. Aber später haben dann die Japhetiten ihren großen Namen gemacht. Aber nicht, weil sie das alles selber erfunden hätten, sondern weil sie es von Ham bekommen haben. Er ist ihr Diener geworden. Also man muss ja nicht die Sklaverei der Schwarzen mit solchen Stellen rechtfertigen wollen. Das ist natürlich böser Sarkasmus. Denn das war gewaltiges Unrecht. Aber gut, in der Zulassung Gottes. Aber was wir sagen können, Ham ist wirklich zum Knecht der anderen Völker der Welt geworden und hat ihnen die Zivilisation geschenkt. Die Schrift, Architektur und so weiter. Mathematik, Astronomie. Geht insofern zurück auf Ham. Nun, Japhet heißt weit ausgedehnt. Und Noah sagt, weit mache es Gott dem Japhet. Und effektiv die europäischen Völker, die haben sich am meisten in allen 5 Kontinenten verbreitet. Und bei Sem sagt Gott, er sagt Noah, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und da haben wir den Glaubenssegen. Gott ist der Gott Sems. Und durch die semitische Linie hat Gott sich geoffenbart über Israel und die Heilige Schrift, die dann der ganzen Welt geschenkt worden ist. Gott ist der Gott Sems. Also Ham hat die Zivilisation geschenkt. Sem hat uns die biblische Offenbarung weitergegeben und Japhet hat davon profitiert und hat sich einen Namen gemacht in der ganzen Welt. Also das gibt uns wirklich die großen Linien der Menschheitsgeschichte. Nun, den Fluch von Ham bzw. Kanaan anbetrifft, ist natürlich zu betonen, Ham ist früher auch gesegnet worden, denn der Segen, Kapitel 9, Vers 1, über Noah und seine Söhne, galt auch Ham. Ham hatte sowohl Fluch als Segen. Und noch etwas, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, haben wir 3 Porträts von Bekehrungen. Zuerst das Porträt von dem Kämmerer aus Äthiopien. Apostelgeschichte 8. Dann das Porträt von Saulus von Tarsus, wie er sich bekehrt hat, Kapitel 9. Und Kapitel 10, Hauptmann Cornelius. Der Äthiopier war ein Afrikaner. Saul war ein Semite. Und der Hauptmann Cornelius war ein Japhetite. Und diese drei Porträts sind uns gegeben, um zu zeigen, wie Gott alle Söhne Noahs segnen will. Und da haben wir es wieder. Von allen Arten waren Tiere in der Arche. Und alle drei Söhne Noahs waren ja in der Arche. Die Stammväter aller Völker der Welt. Jetzt kommen wir zu 1. Mose 10. Das ist die Völkertafel. Da werden uns Noah und seine Söhne aufgeführt und wieder deren Söhne. Wir finden in dieser Tafel von 1. Mose 10 70 Namen. Eine solche Tafel ist in der Weltliteratur absolut einzigartig. Und auch heute in der Archäologie staunt man über die Präzision der Völkertafel, was die Herkunft der verschiedenen Völker anbetrifft. Wir können 1. Mose 10 bezeichnen als Gottes Dokument der Weltmission. Da wurden quasi die Urväter der verschiedenen Völker aufgezählt. Unter dem dritten Punkt möchte ich etwas erwähnen. Zum Beispiel 10 Vers 2 heißt es, die Söhne Japhets, Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und Mesech und Tiras. Von Gomer leiten sich die Kelten und Germanen her. Von Madai die Meder, übrigens die Kurden. Die Kurden sind stolz, dass sie die Meder sind. Sprechen Sie mal Ihre kurdischen Freunde an, sind Sie Meder? Dann strahlen die Augen auf. Und dann lassen Sie ihn ausreden. Und dann erzählen Sie ihm, was über die Kurden in der Bibel steht. Und dann soll er Ihnen erzählen, wo im Koran etwas von den Kurden steht. Ja? Und dann hat man schon die Brücke. Also, die Meder. Schon in 1. Mose 10 kommen die Kurden vor. Tubal und Mesech sind Stämme, die an der Wurzel von dem russischen Volk stehen. Javan, von ihm stammt Griechenland her. Übrigens noch heute auf Hebräisch, Javan ist das Wort für Griechenland. Kusch, ein Sohn von Ham, in Vers 6. Sein Name bedeutet der Schwarze. Und in der Bibel wird Kusch speziell verwendet für das Gebiet von Sudan, Äthiopien und letztlich ganz Schwarzafrika. Also das kommt über die Linie von Ham, Kusch. Mizraim ist auch ein Nachkomme von Ham und erster Stammvater von Ägypten. Übrigens noch heute auf Hebräisch sagt man für Ägypten Mizraim. Und auf Arabisch ist Ägypten Misr. Ja, merkt man, Mizraim, Misr. Put ist ein Stammvater nordafrikanischer Völker westlich von Ägypten. Kanaan, das ist klar, der Vater der Kanaaniter, also in heutigen Israel und bis in den Libanon hinauf. Die christlichen Libanesen sind noch ganz besonders reine Kanaaniter. Sie sind auch stolz darauf. Die Phönizier, die waren ja gutes Handelsvolk. An den ganzen Handel im Mittelmeer beherrscht. Und irgendwie ist es erstaunlich, wie die Libanesen gut handeln können. Dann finden wir zum Beispiel Elam in 10 Vers 22. Elam steht an der Wurzel von einem Teil von Persien. Assur von den Assyrern. Aram von den aramäischen Syrern. Also, wir haben Namen und Namen und sie sind so präzise hier aufgelistet. Und warum hat Gott diese Liste gegeben? Weil er damit zeigen wollte, ich liebe die ganze Welt. Und kein Volk ist vor mir vergessen. Auch wenn jetzt ab Kapitel 11 dann die Geschichte mit Abraham beginnt und dem Volk Israel, dann heißt das nicht, dass jetzt die anderen Völker vergessen sind. Gott hat sie dokumentiert als Weltmissionstafel bereits im Alten Testament. Also wenn wir neutestamentlich über Weltmission sprechen und so weiter, dann müssen wir immer zurückgehen zu 1. Mose 10. Da haben wir das Grunddokument für die Weltmission. Gott liebt alle Völker. Ich habe aufgelistet unter dem zweiten Punkt, es sind genau 70 Namen. Und 70 ist im Judentum die symbolische Zahl der Völker. Am Laubhüttenfest wurden immer 70 Stiere geopfert. Das ist so vorgeschrieben in 4. Mose 29, 12 bis 34. Man muss dort alle Stiere zusammenrechnen, dann kommt man auf 70. Und man hat gesagt im Judentum, diese 70 Stiere entsprechen den 70 Namen der Völker in 1. Mose 10. Wir bringen diese Opfer dar im Blick auf alle Völker der Welt. Am Laubhüttenfest. Eben ein Opfer für alle Völker. Gott hat sie nicht vergessen. Und nun noch eine Bemerkung zu 1. Mose 10, Vers 25. Dort haben wir die semitische Linie der Verheißung. Da heißt es, und dem Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Die Erde geteilt oder zerteilt. Nun, Ausleger haben daran gedacht, das heißt wahrscheinlich, zur Zeit von Peleg nach der Sintflut ist die Sprachenverwirrung geschehen. Aber das Wort hier für verteilen, Palak, merken wir das, das Wortspiel Palak, verteilen, Peleg, der Name, das wird in 1. Mose 10 und 11 nie gebraucht in Verbindung mit der Sprachenverwirrung. Aber Palak ist eigentlich ein Wort, das im Hebräischen viel eher bedeutet, abtrennen von Land durch Wasser. Zum Beispiel das Wort Peleg kommt auch vor im Psalm 1. Der Gerechte dort wird beschrieben als gepflanzt al Palgei, also an den Peleg von Wassern, an Wasserbächen. Wasserbäche ist das Wort Peleg. Was ist ein Wasserbach? Eine Teilung von Land durch Wasser. Oder auch, ich habe das hier aufgeführt, die Stelle Hiob 38, Vers 25, da kommt das Wort Palak im Piel-Stamm auch nochmals vor, dass Gott Kanäle abtrennt für Wasser. Nun, die Erde, nicht die Welt, nicht die Bevölkerung, die Erde wurde geteilt in den Tagen von Peleg. 1917 hat Wegener die Kontinentalverschiebungstheorie entwickelt. Nicht wahr? Südafrika, Südamerika passt so schön in Afrika hinein und Kanada mit ein bisschen Verlust kann man nach Europa schieben und so weiter. Die Theorie stieß auf Ablehnung und später hat man sie dann wieder aufgenommen. Heute wird sie allgemein vertreten. Wieder. Aber der Vater von Wegener, der war schon Pastor. Und wahrscheinlich hätte er die Idee von seinem Vater. In seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Also wir können da denken an die Kontinentalverschiebung, die wiederum nicht in Millionen von Jahren geschehen ist, sondern in kürzeren historischen Zeitrahmen. Als Folgeerscheinung der Sintflut. Und nun, wir kommen zum 1. Mose 11. Da wird dann beschrieben, wie die Urmenschheit nach der Sintflut ausgewandert ist. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten daselbst. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche. Machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und der Herr fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu besehen, welche die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass sie einer den anderen, des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dannen über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Denn daselbst verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde Und von dannen zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Schon in 1. Mose 10 wird gesprochen über diese 70 Namen und wie sich dann die verschiedenen Familien in der Welt ausgebreitet haben, sich angesiedelt haben, ausgewandert sind. Nun, 1. Mose 11, 1 bis 9 erklärt uns nun, wie es zu diesen Völkerwanderungen nach der Sintflut gekommen ist. Das ist also ein Rückgriff. Übrigens möchte ich noch etwas erklären zu Jafet. Das interessiert ja die meisten von uns. Von Jafet heißt es schon in Kapitel 10, Vers 5, von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Inseln der Nationen in ihren Ländern, eine jede nach ihrer Sprache, nach ihren Familien, in ihren Nationen. Bei der alten Elberfelder gibt es bei Inseln der Nationen eine gute Fußnote. Und da wird nämlich erklärt, das hebräische Wort bezeichnet überall im Alten Testament die Inseln und Küstengebiete des Mittelländischen Meeres, von Kleinasien bis Spanien. Das sind also nicht irgendwelche Inseln da bei Hawaii und so herum, sondern der Ausdruck, der gebraucht wird im Bibeltext, bezeichnet speziell die mittelländischen und die europäischen Küstengebiete. Das zeigt uns also nochmals, wie Jafet effektiv insbesondere nach Europa gegangen ist, und dann hat er sich ausgebreitet über alle 5 Kontinente. Weit mache es Gott dem Jafet. Gut, jetzt aber erklärt uns 1. Mose 11, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Sie ziehen ja aus ins Land Sinear. Der Ausdruck Land Sinear bezeichnet insbesondere den Südirak, bis etwa nach Bagdad hinauf. 11, Vers 4, sie wollten da einen Turm bauen. Gemeint ist damit, was man im Akkadischen, also nicht im Hebräischen, im Akkadischen mit Zikkuratum bezeichnet, ein Zikkurat. Man hat in Mesopotamien etwa 2 Dutzend Zikkurate gefunden. Das sind so Stufentürme mit langen Treppen hinauf, und obendrauf hatte man ein Heiligtum für einen Gott. Übrigens ganz, ganz ähnlich wie diese Pyramidenbauten in Mexiko. Also erstaunlich ähnlich im Details. Wo haben die Mexikaner das her? Nun, die hatten auch den gleichen Ursprung. Wir können uns das ganz gut erklären. Und auch die Pyramiden, die später in Ägypten gebaut worden sind, gehen auch von der Architektur her auf dieses Vorbild dieser Zikkurate in Mesopotamien zurück. Also, die Zivilisation nach der Flut beginnt gleich mit einer Explosion an Zivilisation. Man beginnt Gigantisches zu bauen. Ich war schon, Vater Noah wusste, was es heißt, etwas Gigantisches bauen. Und sie wollten gigantisch bauen. Aber diese Zikkuratum, die haben es in sich. Das akkadische Wort Zikkuratum heißt eigentlich Bergspitze. Also für sie sollte das quasi wie ein Tempelberg sein, in den Ebenen des Südirak. Da hatten sie nicht so Gelegenheit mit großen Bergen, da mussten sie den Berg zuerst bauen. Ja? Und dann obendrauf ein Tempelchen. Sehen wir wieder die Kopie des himmlischen Zionberges und darauf der himmlische Tempel. Aber sie machten es nicht für den Gott der Bibel, sondern für die Naturgötter, die sie in den Sternen und den Sternbildern verehrten. Und darum kann man sagen, die Frühgeschichte da von Babel beginnt mit Magie, Aberglaube und Zauberei und Wahrsagerei. Das wird uns auch gesagt in Jesaja 47, Vers 12, Babel hat von Jugend auf Zauberei getrieben oder Magie getrieben. Das Ziel war, man baute diese erste Zikkurat, um die Götter von oben herabzuholen zu den Menschen. Und das hat Gott gesehen. So schnell ist der Mensch in die Abgötterei gefallen. So schnell ist Vater Noah in den Alkoholismus gefallen. Tragisch. Gott wollte einen Neuanfang machen und der Mensch macht alles so schnell kaputt. ein Machtsystem sollte entstehen. Dann kommt Gott und verwirrt die Sprache, damit dieses Projekt nicht vollendet werden konnte. Da kamen die Völker, die Völkerwanderung, aber die späteren Leute, Bewohner in Sinjar, in Mesopotamien, die haben dann wieder solche Stufentürme gebaut. Darum hat man eben etwa 2 Dutzend bis heute ausgegraben. Gott hat die Sprachen verwirrt. Und darum hieß dann die Stadt Babel. Das haben wir gelesen in Vers 8 und 9. Babel heißt auf Hebräisch Verwirrung. Es kommt von der Wurzel Balal, verwirren. Die alten Sumerer, die haben die Stadt Babylum genannt. Und man weiß gar nicht, woher dieses Wort kommt. Man kann es gar nicht erklären im Sumerischen. So eigenartig. Warum? Weil die Wortherkunft geht auf eine hebräische Erklärung zurück. Und das könnte ein Hinweis sein, dass die Ursprache auch hebräisch war. Und auch, das habe ich letztes Mal schon gesagt, die Namen der vorsintflutlichen Patriarchen von Noah zurück bis auf Adam, die kann man alle vom Hebräischen erklären. Außer Lamech, dort hat man die Wurzel nicht gefunden. Sonst kann man alle hebräisch erklären. Also, die Sumerer haben weiterhin diese Stadt Babylon genannt, aber in ihrer Sprache konnten sie es gar nicht mehr erklären. Und dann später, die Babylonier, die haben dann die Sumerer abgelöst. Die Babylonier waren ein semitisches Volk. Und die haben den Namen auch übernommen, aber sie haben ihn dann volksetymologisch, also so als vom Klang her abgeleitet aus ihrer eigenen Sprache und haben gemerkt, Babylum, das tönt so ähnlich wie unser Wort Babilu oder Babylum. Und auf Akkadisch heißt Bab-Ilum oder Bab-Ilani heißt Tor der Götter. Babilu, Tor Gottes, Babylani, Tor der Götter. So haben die Babylonier den Namen erklärt aus ihrer eigenen Sprache. Aber das war nicht die ursprüngliche Bedeutung. Die ursprüngliche Bedeutung kommt eben von Verwirrung her. Aber Babel, haben wir schon gesehen, weist hin auf Babylon in der Offenbarung. Ist also eigentlich schon eine Vorschattung der Perversion des Christentums. Ist es nicht erstaunlich? Da haben wir die Sintflut, ein Hinweis auf Tod und Auferstehung Christi. Und dann hat Gott die Söhne Noahs gesegnet. Und dann, was machen sie? Dann bauen sie ein Machtsystem auf. Ein geballtes Machtsystem in einer Stadt bauen sie auf und führen Götzendienst ein. Genau das ist geschehen in der Geschichte der Christenheit. Ein Machtsystem hat sich gebildet und man hat Götterverehrungen hineingeführt in die Kirche. Heiligenverehrung, Mariaverehrung, geht alles direkt zurück auf die heidnischen Götter, die früher verehrt worden sind. Und dann ist es an einem Zeitpunkt zu einer Sprachenverwirrung gekommen. Das war speziell in der Reformation. Das ganze Machtsystem auseinandergebrochen. Und da sind so viele hinausgegangen, aber in alle Richtungen. Und heute haben wir ein Chaos von Kirchen, Gemeinschaften, Sekten, Sondergruppen zu Tausenden. Das ist wirklich eine Aufsplitterung wie die babylonische Sprachenverwirrung. Und es gibt eine Sprachenverwirrung untereinander. Alles, was letztlich geschichtlich in der Reformation herausgekommen ist aus Babylon, hat Mühe, sich überhaupt noch zu verständigen. Braucht man Dolmetscher. Die können gleiche Ausdrücke brauchen, sie meinen etwas ganz anderes damit. Da sagt einer, ich bin ein Kind Gottes. Mein liberaler Theologe sagt, ja, wir sind doch alle Kinder Gottes. Was hast du eigentlich? Ja, aber erst eine Bekehrung. Ich war's Bekehrung. Gott hat uns doch alle angenommen. Die totale Sprachenverwirrung. Oder jemand sagt, ich glaube, dass Christus aufgestanden ist. Oh ja, ich auch. Er lebt in unserer Erinnerung weiter. War ein ganz guter Mensch. Sie können die gleichen Ausdrücke brauchen, aber man versteht sich gar nicht mehr. Sprachenverwirrung. Aber wir können eigentlich sagen, diese ganze Verwirrung in der Christenheit ab der Reformation ist eigentlich ein Gericht über die Christenheit. Und da können wir nicht einfach so auf die anderen zeigen mit dem Finger, sondern wir müssen sagen, wir sind alle im gleichen Boot. Wir leiden alle unter diesem Problem. Es ist ein Gericht Gottes über eine untreue Christenheit. Nun etwas noch zur Sprachenverwirrung. Heute gibt es mehr als 6000 Sprachen weltweit, ohne die Dialekte mitzuzählen. Und das Interessante ist, wenn man die Sprachen der Welt miteinander vergleicht, kann man sie nicht auf eine Ursprache zurückführen. Man kann viele Sprachen zusammenfassen zu einer Gruppe, zum Beispiel Deutsch, Englisch, Holländisch und dann ein bisschen weiter verwandt, Französisch, Italienisch, Spanisch und wieder auf einer anderen Seite weiter weg verwandt, Polnisch, Russisch, Kroatisch und so weiter. Wieder für sich etwas weiter davon, aber immer noch verwandt, Griechisch. Das sind die indoeuropäischen Sprachen. Die sind alle untereinander irgendwie verwandt. Die könnte man eventuell auf eine oder mehrere Ursprachen zurückführen, aber man kann nicht die Sprachen der Welt auf eine Sprache zurückführen. Also Chinesisch und Deutsch kann man nicht miteinander in Verbindung bringen. Geht nicht. Das ist ein anderer Sprachstamm. Und man kann Chinesisch auch nicht mit den Bantu-Sprachen irgendwie in Zusammenhang bringen. Das ist ein ganz anderer Sprachstamm. Bantu-Sprachen können auch nicht mit europäischen Sprachen verbunden werden. Aber was man herausgefunden hat bis heute ist, diese über 6000 Sprachen können wir auf vielleicht 50 bis 100 Ausgangssprachen zurückführen. Aber nicht mehr. Nun, was ist geschehen in Babel? Da war eine Ursprungssprache und dann hat Gott neue Sprachen geschaffen. Nach ihren Arten. Gehen nicht zurück auf eine, sondern Gott hat mehrere Grundtypen geschaffen und im Lauf der Zeit sind natürlich Dialekte entstanden und die haben sich dann aufgeteilt. Genau gleich wie in der Biologie. Gott hat nicht eine Uramöbe geschaffen und am Schluss ist dann Goethe daraus gekommen, von der Amöbe bis zu Goethe, sondern nach ihren Arten. Gott hat Grundtypen geschaffen. Und die haben sich durch freie Zuchtwahl in der Natur, haben sich die aufgespalten in verschiedene Arten. Also aus den Grundtypen kann man einen Stammbaum machen. Und mit den Sprachen ist es gleich. Man kann sie nicht zurückführen auf eine Ursprache, sondern auf Grundtypen. Und dann aber haben sie sich verästelt. Ganz, ganz ähnlich das Prinzip hier. Ich habe darüber noch ein Buch geschrieben, aber das ist leider im Moment vergriffen. Also gut, was ist geschehen? Wir haben das hier das erste Mal die Gabe der Sprachenrede. Gott hat plötzlich die Fähigkeit eingegeben, eine neue Sprache, ohne sie gelernt zu haben, zu sprechen. Aber nicht so passiv, dass es irgendwie durch einen hindurchläuft, sondern die haben die Sprache beherrscht. Aber sie konnten den anderen nicht mehr verstehen. Einer gefragt hat, Maschlomcha, er sagt, wie geht's? Was ist? Also, es hat damals ein bisschen anders getönt, aber etwa so verschieden untereinander. Und das hat also zu dieser Zerstreuung geführt und dieser Wanderschaften der Völker über die ganze Welt hinweg. Wir haben dann in 1. Mose 11, Verse 10 bis 26 die neun Generationen von Sem bis Abraham. Man kann sagen, von Adam bis auf Noah sind es 10 Generationen und von Noah bis Abraham wieder 10. Schön parallel. Abraham stammt dann von Sem her. Sem spricht man Hebräisch aus Shem. Das heißt Name. Und bei der Berufung in 1. Mose 12, Vers 2 sagt Gott zu ihm, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen. Deinen Shem. Das ist die Linie von Sem. Gott ist der Gott Sems und den Namen, den Shem von Abraham, will er groß machen. Zum Segen für alle Völker. 1. Mose 12, Vers 3. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Familien der Erde. Nicht alle Menschen der Erde, alle Familien. Von jedem Stamm, jeder Sprache, jeder Nation, von jedem Volk. Übrigens, die Lebensdaten der Nachkommen nach Noah, in 1. Mose 11, die gehen langsam runter. Die sind also deutlich tiefer als die vorsintflutlichen und sie gehen langsam runter. Ich habe das schon letztes Mal angedeutet, dass man die Lebensalter nach der Flut mit einer Exponentialfunktion mathematisch beschreiben kann. Also ich habe sie hier, wer sich interessiert, kann es nachher zeigen. Werner Gitt in seinem Buch Das biblische Zeugnis der Schöpfung hat eine wunderbare Grafik gemacht. Da sieht man, wie die im Wesentlichen die Alter vor der Sintflut waren auf einer Konstante, der starken Abweichung bei Henoch, der wurde entrückt. Und dann nach der Flut ist es eine Exponentialfunktion mathematisch. Und konnten die alten Hebräer Exponentialfunktionen, also y gleich x hoch 3 rechnen, kannte man gar noch nicht. Also wenn jemand sagt, wir haben die Zahlen einfach erfunden, muss man sagen, das geht doch nicht. Das beschreibt eine Exponentialfunktion. Und in der Biologie, das habe ich dann auch hier noch angefügt, ist es so, manche zeitabhängige biologische Prozesse, die können mit Exponentialfunktionen beschrieben werden. Und das weist darauf hin, dass es offensichtlich einen für uns heute noch weitgehend unbekannten biologischen Prozess handelt, der für diese Abnahme der Alten nach der Flut verantwortlich ist. Also auch das ist höchst erstaunlich. Ja, wir haben noch 2 Minuten für Fragen. Wer beginnt?
Heute nimmt das durchschnittliche Lebensalter zu.
Heute nimmt das durchschnittliche Lebensalter wieder zu. Aber könnte man nicht noch sagen, besonders in den Ländern im Abendland, also Europa und Amerika? Und da hängt es natürlich sehr stark zusammen mit der modernen Medizin. Und vielleicht auch da könnte man ausdeutend sagen, die moderne Medizin hängt ja sehr stark zusammen geistesgeschichtlich mit der Reformation. Das wäre ein Thema für sich. Die Reformation hat für die Entstehung der modernen Wissenschaften nebst dem Humanismus sehr stark mitgewirkt. Und hat sich also so auch als Segen für unsere Kultur ausgewirkt. Aber wir erreichen auch wieder die Lebensalter, die Mose für seine Zeit als normal hinstellte, 70, 80, gut, oft auch sogar noch darüber hinaus. Aber Mose wurde schließlich auch 120 und dort ist wirklich heute die absolute Grenze ungefähr angesetzt. Also es gibt kaum jemand, der 120 durchbrechen kann heute. Also, das muss man sehen mit einem Segen, der aus der Reformation gekommen ist. Aber die Frage ist, was machen wir eigentlich im Abendland mit diesem Segen? Gott verlängert dadurch vielen Europäern die Gnadenzeit. Denn mit dem Tod ist sie fertig. Also man muss das auch unter diesem Aspekt sehen. Offensichtlich liebt Gott die Europäer schon sehr. Dass er ihnen quasi eine so lange Chance gibt, nebst dem, dass sie eine so lange Tradition haben, von dem Evangelium in ihren Ländern. Und das macht uns natürlich unwahrscheinlich verantwortlich. Noch eine andere Frage? Ja?
Eine Frage zu den 3 Brüdern von Noah. Das heißt dort, der Jahwe wohne in demselben Zelt.
Ja? Also, dass Jafet gewissermaßen Gebiete einnimmt von Sem. Und das ist auch in der Geschichte geschehen. Dass zum Beispiel die Engländer und Franzosen schon schon im letzten Jahrhundert, schon in Zeit von Napoleon, sind sie in semitisches Gebiet eingedrungen. Und weiter, gewissermaßen, hat eben Japhet den Segen, den Sem weitergegeben hat, so einnehmen können und quasi damit leben können. Das ist das christliche Abendland, dieses Wohnen in den Zelten Sems. Das, was sie eigentlich nicht gebracht haben, aber das haben sie, davon haben besonders die Japhetiten so profitiert. Da vorne war noch keine Frage.
Ich wollte nur andeuten, dass unser Auge zwar zunimmt, aber gleichzeitig auch die Moral abnimmt. Wie etwa in der Tage Noahs leben wir wieder in einer Zeit, wo wir so weit von Gott wegkommen.
Ja, ja.
Leider auch nach der Reformation.
Ja.
Das ist eine gute Antwort.
Danke. Vielleicht dahinter noch. Also der Äthiopier ist ein Hamit, Nachkomme von Kusch. Und Saulus als Jude ein Semit und Cornelius als Römer ein Japhetit. Noch etwas? Ja, vielleicht können noch einige ganz kurz beten am Schluss.